Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Meine Tochter hat gerade Multitasking-Deadlift zu mir gesagt. Weil irgendwie muss ich heute ein bisschen viel machen, ein bisschen Gitarre spielen, ein bisschen segnen, ein bisschen predigen. Auch voll gut. Mache ich voll gerne. Schön, wieder hier vorne zu sein. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Detlef Schmidtke. Ich gehöre hier mit zum Leitungsteam von der Gemeinde. Reinhard, wie gesagt, hat Sonja schon erzählt, ist ja gerade in Amerika. Wir sind gerade zurück von einer Leitungsklausur, die wir als Stammleiter nennen wir uns, weil wir ein Stamm des Baumes sind, waren gerade auf einer Klausur im Kloster, im Herz-Jesu-Kloster in Neustadt. War eine richtig gute Zeit und wir haben uns über viele Dinge Gedanken gemacht und ganz vieles davon oder wird uns sicherlich in der nächsten Zeit immer wieder mal beschäftigen. Eines der Themen, die wir beispielsweise besprochen haben, war das hier. Es ging bei der Predigt, die Janet Brenn vor einigen Monaten hier bei uns gehalten hat, um Alignment. Wie richten wir uns auf das, was Gott tun möchte unter uns? Alignment, Ausrichtung, und sie hat das Bild verwendet von den ordentlich aufgestuhlten Stühlen, beispielsweise hier in der Gemeinde, was mittlerweile besser klappt als in diesem Bild. Das ist eine Aufnahme von irgendeiner Konferenz, die wir vor Jahrhunderten gehabt haben. Ausrichtung, in eine Richtung schauen, miteinander in eine Richtung gehen. Ausrichtung, ich mag dieses Bild von den kristallinen Strukturen in einem Metall, weil wenn die richtig ausgerichtet sind, dann wird das Ding richtig stabil. Wenn das so ein Chaos ist, dann wird das nichts. Das sind so Gedanken, die uns beschäftigen, wenn man völlig chaotische atomare Verhältnisse hat, für die Physiker und Chemiker unter uns. Anderes Bild, eine Armee. Das ist die Terrakotta-Armee da in China. Die sind schön ordentlich aufgerichtet. Eine Armee richtest du richtig schön auf, damit sie miteinander die Schlacht kämpft, die sie kämpfen soll vor Gott. Die sind fest versteinert. Die werden nichts mehr kämpfen. Aus dem Maschinenbau, damit unsere Maschinenbauer auch noch was dafür haben, man kann eine Maschine ausrichten, also eine Antriebsmaschine so ausrichten, dass sie die Pumpe oder den Verdichter oder was auch immer, der da dranhängt, gut antreiben kann. Wenn schlecht ausgerichtet ist, gibt es Probleme. Wenn die Antriebsmaschine, zum Beispiel der Elektromotor, schief zur Pumpe steht, dann gibt es erhöhten Verschleiß, dann gibt es Leistungsabfall, im schlimmsten Fall echte Schäden. Ich finde dieses Bild spannend, bezogen auf die Gemeinde. Wenn wir nicht auf das ausgerichtet sind, was Gott unter uns tun will, dann gibt es Verschleiß, Schäden, möglicherweise echte Probleme. Noch ein Bild, mag ich auch sehr, die Segel so ausrichten, dass sie den Wind optimal einfangen. Als unser Chef damals mit uns eine Segeltour gemacht hat, bin ich ihm heute noch was dankbar dafür. Ich habe nicht gewusst, wie man das macht, dass man gegen den Wind segelt. Es geht. Man muss nur wissen, wie. Und das muss man lernen. Und ich glaube, dass wir in unserer Gemeinde oft dieses Gefühl haben, dass wir gegen den Wind segeln. Diese Welt ist so stark gegen all das, was Gott tut. Aber hey, Gott ist da. Und Gott gibt uns die Weisheit, ausgerichtet auf ihn, selbst gegen Widerstände vorwärts zu gehen. Darüber alles will ich heute aber nicht predigen. War nur das Intro. Etwas, was mich in den letzten Tagen beschäftigt, ist ein Begriff, den wir alle kennen, aber ich möchte trotzdem heute nochmal darüber reden, und zwar Einheit. Über Einheit kann man ganz viel sagen, und ich möchte nur einen Aspekt davon bringen. Ich möchte heute über Einheit sprechen. Ich habe ein schönes Bildchen mitgebracht, die Kollegen finde ich ganz süß. Gleich als erstes, Einheit wird, glaube ich, oft verwechselt mit Einheitlichkeit. Das ist aber was anderes. Im Englischen gibt es Unity, Einheit, und Uniformity, Einheitlichkeit. Uniformity ist sowas. Wenn die Leute alle das Gleiche anziehen müssen und genau gleich aussehen müssen und irgendwie, das ist eine Uniform, eine Schuluniform, ich wollte nicht eine militärische nehmen. gedacht, einfach mal eine Uniform zeigen. Weil das Kuriose an gerade diesem Bild ist, ich weiß nicht, wie gut ihr das von hinten erkennen könnt. Herzliche Einladung, das nächste Mal weiter vorne zu sitzen. Ich weiß nicht, wie gut ihr es erkennen könnt. Die haben zwar alle dasselbe an, aber das sind total unterschiedliche Leute. Jetzt ist das auch okay. Einheit kann man auch haben mit komplett unterschiedlichen Menschen, aber die wirken auf mich nicht wie eine Einheit. Das sieht aus wie, die müssen halt die gleichen Klamotten tragen, aber eigentlich haben sie keinen Bock drauf. Das ist nicht Einheit. Einheit ist etwas anderes, was Kostbares. Und vielleicht mal so die kleine Definition, wie Duden das... Oh, was geht da ab? Ah ja, okay. Laut Duden ist Einheit eine in sich geschlossene Ganzheit, Verbundenheit, als Ganzes wirkende Geschlossenheit, innere Zusammengehörigkeit. Einheit ist in Deutschland... häufig besungener Begriff, das ist nämlich in unserer Nationalhymne. Da singen wir das. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Land. Und verrückt, wie viel wir über Einheit singen und wie wenig wir Einheit leben. Und wie schwierig es uns fällt, Einheit wirklich herzustellen. Jesus spricht über Einheit und er sagt viele Dinge dazu, aber ich möchte mich heute auf eine Geschichte fokussieren, die ich einfach sehr, sehr berührend finde. Und zwar der letzte Abend vor der Kreuzigung. An dem letzten Abend vor der Kreuzigung, das muss irgendwie ein ganz toller, beeindruckender Tag gewesen sein. Jesus hat unglaublich viele wichtige Dinge gesagt, hat den Jüngern ganz viele Dinge vermittelt und dann gipfelt das Ganze in einem ganz spektakulären Gebet, zu dem ich gleich noch was sagen will. Aber, falls ihr nicht wisst, was ihr dieses Jahr an Ostern tut, dieses Bild ist aus dem Video, das Johannesevangelium. Das sind so ungefähr 3 oder 4 Stunden, wenn ihr eine richtig coole Osternacht haben wollt. Also ihr dürft auch in den Dom gehen, Franz Vogelgesang ist heute hier. Super. Ja, da dürft ihr klatschen dafür, weil der hat hier richtig gute Sachen schon mit uns gemacht. Das Bild ist aus diesem Video, das Johannesevangelium. Wir haben das vor Jahren hier schon mal gemacht. Das ist das gesamte Johannesevangelium von Kapitel 1 bis zum Schluss durchgespielt und total stark gemacht. Ich finde, das ist das schönste Jesus-Video oder der schönste Jesus-Film, den ich kenne. Der ist wörtlich entlang der Bibel. Immer dann, wenn die Jünger, wenn Jesus, wenn irgendjemand was spricht, spricht ein Schauspieler, ansonsten kommt die Stimme aus dem Off. Und du kannst einfach mal 4 Stunden lang nur eintauchen ins Evangelium. Also wenn ihr Bock darauf habt, herzliche Einladung zu Christina in den Shop zu kommen und es zu bestellen. Ein Exemplar haben wir noch. Richtig gute Sache. Also wir haben das mal gemacht und das war ein richtig schönes Erlebnis, weil es uns ganz tief reinnimmt in diese Situation für das, was Jesus für uns getan hat. Das ist das, was hier jetzt geschehen ist, der letzte Abend vor der Kreuzigung. Jesus, wie gesagt, hält dort verschiedene ganz wichtige Reden, auf die wir uns ganz oft in der Gemeinde auch beziehen. Und ich werde gleich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Aber dann kommt eine Szene, das ist, nachdem er dann alles gesagt hat, was zu sagen ist, spricht Jesus ein Gebet. Und dieses Gebet lesen wir manchmal einfach so runter. Aber wenn ich dieses Gebet lese, dann denke ich, wow, was für eine Gänsehautsituation. Weil Jesus hat die ganze Zeit mit seinen Jüngern gesprochen und dann irgendwie, die sitzen da so um ihn herum, wie auf diesem Bild, und dann plötzlich hebt er seine Augen und spricht seinen himmlischen Vater an. Und ich glaube, die Jünger, die waren im ersten Moment, was geht jetzt? Und wenn man dieses Gebet liest, wirkt es so, als ob Jesus gerade rausgenommen ist aus dieser irdischen Situation und gerade direkt mit dem himmlischen Vater kommuniziert und dabei irgendwas redet, wo man gar nicht weiß, was der meint. Von Anbeginn der Welt war ich ja schon da. Echt? Wow. Jesus, ich bete, dass sie so eins sind wie wir. Wow. Jesus, du hast mir sie anvertraut. Als ob Jesus gerade mit seinem Kopf aus der Erde rausguckt und in den Himmel schaut und im Himmel etwas sieht, was spektakulär ist und was dann, und dann bittet er den Vater, kannst du jetzt bitte die Jünger, die du mir anvertraut hast, wie folgt segnen. Wir wollen gleich über verschiedene Dinge noch gehen. Dabei sagt er beispielsweise diesen Vers: Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Das ist dieser Text, den wir beim ersten United Praise im Dom gehört haben. Das fand ich so beeindruckend, als der Bischof ganz am Anfang darauf hingewiesen hat und gesagt hat, hier über dem Eingang des Domes steht ut unum sum. Ut unum sunt. Latein ist lange vorbei. Auf dass sie eins seien wie wir. Das ist das Gebet, was Jesus hier als letztes Gebet betet für seine Kinder, für seine Jünger, die ihm nachgefolgt sind. Und Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Was ist das? Ich glaube, man kann ganz viele Dinge darüber sprechen. Ich möchte mal einen Vorschlag machen. Einheit entsteht, wenn wir in dieselbe Richtung schauen. Einheit entsteht, wenn wir in dieselbe Richtung schauen. Einheit entsteht nicht, wenn wir in völlig unterschiedliche Richtungen schauen. Das ist irgendwie klar. Wenn jeder irgendwo anders hinguckt, dann wird das keine Einheit. Dann ist es irgendwie so ein chaotisches Ding. Irgendwie geht alles durcheinander. Jesaja sagt, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Das ist das, wo es ganz sicherlich nicht zu Einheit führt. Einheit entsteht nicht, wenn wir in völlig unterschiedliche Richtungen rennen. Einheit entsteht übrigens auch nicht, wenn wir nur in ähnliche Richtungen gucken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wohin gucken wir denn? Auf dieses schöne Schild, was da oben ist. Lebensart. Da vor oben, dann gucken wir alle gemeinsam auf diese und fühlen uns schon irgendwie eins, weil wir haben das gleiche Bild vor Augen. Jetzt gucken wir alle irgendwie dahin, wenn wir aber gleichzeitig auf diesen Lüfter da oben gucken, dann ist das so eine ähnliche Richtung, aber es ist nicht die gleiche. Versteht ihr den Punkt? Es kann gut sein, dass wir das Gefühl haben, na, das ist ja auch sowas Ähnliches. Also Gott hat diese Gemeinde ja berufen, das zu machen und die machen das ja auch irgendwie gut und das ist ja auch völlig in Ordnung. Irgendwie schon, aber so entsteht keine Einheit. Ja, es ist doch gut, das zu machen, aber es ist auch gut, irgendwas anderes zu machen. Ja, das stimmt. Das ist gar nicht verkehrt, aber so entsteht keine Einheit. Einheit entsteht, wenn wir in dieselbe Richtung schauen. Ihr kennt den Unterschied zwischen dieselbe und die gleiche? Also, Grammatik für Runaways. Zwei Äpfel können sich gleichen. Zwei Äpfel können sich nicht selben. Okay, habt ihr es verstanden? Ja, also das ist ein Unterschied, ne? Also das gleicht sich zwar irgendwie und das ist ein bisschen sowas Ähnliches, aber es ist nicht dasselbe. Einheit entsteht, wenn wir in dieselbe Richtung gehen. Wenn wir auf dieselbe Richtung, in dieselbe Richtung schauen. Ich glaube, ein großes Problem von Einheit in unserer Gesellschaft ist, dass Menschen auf sich selbst schauen. Auch das erleben wir überall, das erleben wir in der Gemeinde, das erleben wir in der Gesellschaft. Das wäre so eine tolle Gemeinde, wenn sich alle darum kümmern würden, was ich jetzt brauche. Weil das ist so gemein in dieser Welt, die denken alle nur an sich, bloß ich denke an mich. Das ist ein uralter Witz, deswegen lacht ihr schon nicht mehr, okay? Alle denken an sich, bloß ich denke an mich. Oder mein Arbeitskollege, der hat gesagt, wenn jeder an sich selbst denkt, ist doch an jeden gedacht. Ich war mir nie sicher, wie ernst er das meint. Aber genau das ist das, was wir ganz oft haben. Menschen gucken auf sich selbst. An jeder sah auf seinen Weg. An jeder drehte sich um seinen eigenen Bauchnabel. Wenn es mir gut geht, dann ist alles toll. Wenn die Dinge so laufen, wie ich mir das vorstelle, dann bin ich zufrieden. Kennt ihr die englische Dreieinigkeit? Me, myself and I. Und so leben viele Menschen. Hauptsache ich im Zentrum. Hauptsache platziere ich mich auf dem Thron. Und jetzt müssen alle anderen mir dienen. Das ist eine Denkweise, die ich ziemlich drastisch finde und ziemlich dramatisch, aber sie findet statt in unserer Gesellschaft. Ehrlich gesagt, auch an manchen Stellen in der Gemeinde. Ich finde, ihr solltet viel mehr über mich reden. Nein, solltet bitte nicht. Ich hoffe, dass das, was ich heute predige, unseren Blick auf Jesus richtet. Und natürlich ist es so, dass wir oft Herausforderungen haben und Schwierigkeiten haben. Aber hier ist eine Gemeinde wie eine Familie. Und vorhin haben wir Familien gesegnet, weil wir gesagt haben, wir als Gemeinde wollen diese Familien unterstützen. Nicht diese ganze Gemeinde soll mich unterstützen. Der Blick weg von uns selbst hin auf dieselbe Richtung, in die wir gemeinsam schauen. Nicht auf sich selbst schauen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass tatsächlich die darüber kann man jetzt viel reden und ich will das nicht tun, aber die politischen Herausforderungen, die wir haben, sind alle Egoismus-Herausforderungen. Wenn es in der Politik nicht so geht, wie, dass es mir was hilft, dann ist es Mist. Wenn die das nicht so machen, wie ich das für richtig halte, dann sind die alle, die und die muss weg, der muss weg. Und alles komplett nur auf mich selbst bezogen. Einheit entsteht so nicht. Einheit entsteht, wenn wir in dieselbe Richtung schauen. Der Blick auf einen gemeinsamen Zielpunkt. Übrigens, das erlebt ihr alle selber. Wenn ihr in den Pfälzer Wald geht und dann hat man ja immer so Spaß, da so über die Rheinebene rüber zu gucken und ich denke, das macht jeder. Wenn du da oben bist, guckst du, wo wohnen wir? Und dann bist du irgendwie so am Hartrand, keine Ahnung, irgendeinen schönen Platz da, auf der Kalmit oder so. Wo ist der Speyerer Dom? Und dann sind da vier Leute und der erste hat den Speyerer Dom gefunden. Was macht der dann? Guck mal da. Ich sehe es nicht. Ja, da drüben musst du schauen. Guck mal genau hin. Ich sehe es nicht. Und was passiert dann? Dann geht man ganz nah zum anderen und stellt sich ganz neben ihn und sagt, da drüben ist es. Je schwieriger ein Ziel zu sehen ist, desto näher kommen wir zusammen. Das ist ein guter Punkt. Also mir gefällt der, weil das ist wahr. Und manchmal empfinde ich, dass die Dinge, die Gott uns zeigt, schwierig zu sehen sind. Dann müssen wir nahe zusammenrücken. Das ist ein völlig blödes Verhalten, in so einer Situation zu sagen, da ist eh nichts. Und dann auseinander zu fliegen. Nein, im Gegenteil, hey, da ist einer, der hat schon was entdeckt. Und das will ich auch sehen. Komm, zeig mal. Und wir kommen ganz nahe zusammen. Je schwieriger ein Ziel zu sehen ist, desto näher rücken wir zusammen. Das ist doch cool. Ich habe am Anfang, nein, ich werde nicht über Ausrichtung und Alignment predigen, aber ich glaube, man kann Alignment falsch verstehen. Wenn wir bei Alignment nur denken, die müssen alle wie eine Armee sich eins und eins aufstellen und dann passiert das schon. In der Gemeinde müssen die einfach nur alle machen, was die Leiterschaft sagt und dann klappt es schon. Das ist nicht die Aufgabe von Leiterschaft. Die Aufgabe von Leiterschaft ist, das Ziel vor Augen zu malen und dann loszulaufen und die anderen denken, okay, ich habe es zwar nicht so genau erkannt, aber ich gehe mal mit. Das ist Aufgabe von guter Leiterschaft. Jesus hat das ganz toll praktiziert. Johannes 15 gibt es eine Stelle, wo Jesus sagt, ich habe euch nicht Knechte genannt, sondern ich habe euch Freunde genannt. Denn ich habe euch alles gesagt, was kommen wird. Jesus war derjenige, der seinen Jüngern alles gesagt hat, guck mal, in die Richtung geht's. Das alles wird passieren. Ihr seid meine Freunde, ich nehme euch da mit. Ich erkläre euch das. Dem Knecht brauchst du das nicht zu sagen. In der Firma, wenn der Chef zu dir einfach sagt, du machst jetzt den Job. Und du fragst, warum? Und der Chef sagt, das geht dich nichts an, du machst jetzt den Job. Dann motiviert das nicht besonders. Ich meine, so Chefs gibt es, glaube ich, heute kaum noch. Aber vielleicht doch. Dem Knecht brauche ich nichts erklären, der hat einfach die Aufgabe zu erfüllen, basta. Dem Freund sage ich, guck mal, das hier haben wir vor. Willst du mitmachen? Komm, in die Richtung laufen wir. Das ist die Aufgabe von Leiterschaft. Guck mal, in die Richtung wollen wir gehen. Gott hat uns gezeigt, das möchte er mit dieser Gemeinde tun. Wollen wir mit einklingen und in die Richtung laufen? Komm, ich gehe mal schon vor. Und dann laufen wir miteinander in diese Richtung. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Ich möchte jetzt mit euch nochmal kurz in Johannes 17 schauen. Dieses abschließende Gebet. Einheit entsteht, wenn wir in dieselbe Richtung schauen. Nochmal zu diesem Bild, ich mag das. Auf diesem Bild seht ihr Jesus Ihr müsst das Film, das Video sehen, das ist wirklich cool. Also der Jesus, den mag ich total in dem Film. Also ehrlich, das ist so eine Person, wo du denkst, genau, so war er bestimmt. Also, denke ich jedenfalls. Das mit den Haaren werde ich nie hinkriegen. Aber ich will werden wie er. Und dann haben wir diese beiden Jünger, und wo gucken die hin? Die gucken zu Jesus. Einheit entsteht, wenn wir in dieselbe Richtung schauen. Und dann ist der eine Junge da hinten in der Ecke, und ich glaube, das ist Judas, der halt so mal über seine Sachen nachdenkt. Der sich aus dieser Einheit herausnimmt. Jesus benennt ihn übrigens im Johannes 17 direkt persönlich noch. Was passiert, oder wofür hat Jesus hier gebetet? Jesus hat tatsächlich gebetet, Vater im Himmel, mach du sie eins. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir Einheit schaffen können. Aber Einheit entsteht, wenn wir miteinander in dieselbe Richtung schauen, nämlich auf Jesus schauen, auf das, was Jesus mit uns vorhat. Das machen diese zwei Jünger jedenfalls schon mal gut. Und dann sagt Jesus in Johannes 17, beispielsweise ab Vers 13. Und mich interessiert, was bringt Einheit? Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Das finde ich cool. Die Freude Jesu, also jetzt nicht irgendwie eine Freude, sondern die Freude, die Jesus gibt. Einheit mit Jesus zu haben, bringt uns in eine Freude hinein, die Jesus ausdrückt. Die Freude, die Gott hat, die finde ich toll. Die Freude am Herrn ist meine Stärke, also solche tollen Sätze und Predigten haben wir gehört, die sind super. Jesus hat dafür gebetet, dass sie eins seien, und ich rede das jetzt hier in der Welt, damit meine Freude völlig in ihnen ist. Ich glaube, Jesus hat sich echt gefreut. Ich habe mal einen Internetblog gelesen. Ich wusste gar nicht, dass Gott Launen hat. Ja, hat er, eine gute. Gott ist richtig gut drauf. Gott weiß, dass die Dinge, die er geschaffen hat, in seiner Hand sind. Gott weiß, wie das ganze Ding endet. Gott hat die Menschen lieb und Gott hat in sich eine große Freude. Vor dir ist Freude die Fülle. Ich bete das, damit meine Freude in euch sei. Was bringt Einheit noch? Heiligung. Heiligung ist ja etwas, wo wir oft denken, wow, jetzt muss ich mich zusammenreißen, jetzt muss ich mich ganz arg anstrengen, jetzt muss ich mich kasteien, muss ich irgendwas richtig machen. Heiligung, Vers 15, wir sind doch hier in einer herausfordernden Welt und alles ist so schwierig und die Menschen verstehen alle Gott nicht mehr oder glauben nicht an ihn, und tatsächlich empfinde ich, dass wir in einer Welt sind, die sich sehr gut ohne Gott erklären kann. Also irgendwie, eigentlich braucht keiner Gott. Jesus sagt, ich bitte nicht, zu seinem Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wenn Jesus sowas betet, dann muss da Kraft drin sein. Also wenn Jesus seinen Kopf in den Himmel steckt und dann zu seinem Vater sagt, ich bete, dass du diese Jünger, die hier jetzt gerade um mich herum sitzen, nicht wegnimmst von der Welt, sondern ich bete, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Dann ist es nicht irgendwie, oh je, jetzt muss ich mich aber anstrengen, sondern dann ist es etwas, wo Gott schon in uns hineinlegt. Ich bete, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige du sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Was ist Heiligung? Heiligung ist, wenn wir Jesus reflektieren. Jesus war zutiefst in der... Der war heilig und ist heilig. Mit dem Blick auf Jesus werden wir zu Geheiligten, die in die Welt ziehen, wie er das selbst getan hat. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also tatsächlich, die Szene ist ja die, Jesus betet mit seinen 12 Jüngern. Die sitzen da so um ihn herum und du denkst, Mann, haben die es gut, die haben Jesus gesehen. Wir nicht. Und dann sagt Jesus, aber ich bete jetzt nicht nur für die 12 hier, sondern ich bete für alle die, die durch ihr Zeugnis zum Glauben kommen. Das sind wir. Krasse Kette. Da hat Jesus 12 Leute gehabt und diese 12 Leute hat er bevollmächtigt, die hat er geheiligt, die hat er mit seiner Freude erfüllt und die sind losgezogen und am Ende sitzen ein paar Typen hier in Speyer und haben Jesus lieb. hoffentlich bald noch viel, viel mehr. Danke, Jesus, für jeden Gottesdienst, den du hier in dieser Stadt gibst. Weil das, ja, super. Nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Gott möchte, dass durch unser Wort noch weitere Leute zum Glauben kommen. Überhaupt, was bringt Einheit? Glaube. Ich bete, dass durch ihr Wort Leute zum Glauben kommen. Weil wir Jesus nachfolgen, weil wir auf diesen gemeinsamen Blick haben in dieselbe Richtung, werden Menschen aufmerksam und sagen, wow, was haben die, wo gehen die hin? In einer Welt, wo alles durcheinander geht. Das ist so die Vorstellung von göttlicher Einheit, die ich habe. Dass Gott mit seinen Kindern loszieht in eine Richtung und Menschen merken, wow, da muss ich auch hin. Einheit bringt Glaube. Was für einen Glauben? Glaube, dass Gott seinen Sohn als Retter gesandt hat. Jemand hat mich gefragt, ob ich heute Morgen über den Coronavirus predige. Nein. Und ich habe viele Gedanken dazu. Erschreckend, wie viel Panik dieses Ding auslöst. Und Panik, Reinhard hat es ja vor ein paar Monaten gut erklärt, Panik geht eigentlich zurück auf diesen Gott Pan, der so dieser Gott der Furcht und der Angst ist. Und tatsächlich, so benutzen wir das Wort ja auch, panische Angst zu haben. Und ich finde, das, was wir jetzt gerade erleben, Evi hat uns in der Worship-Probe erzählt, schafft beim Aldi, alles leer gekauft, nix mehr do. Lidl? Okay, egal. Keine Schleichwerbung, Edeka. Jedenfalls alles aufgekauft, alles wäre gekauft. Könnte ja sein, dass die mich irgendwie nach Hause für 14 Tage in den Knast stecken und dann habe ich nichts zu essen. Panik und eine Hysterie. Hysterie entsteht immer dann, wenn ich Angst habe und fürchte, dass niemand mich rettet. Okay? Hysterie entsteht, wenn ich Angst habe und Angst bekomme, dass niemand da ist, um mich zu retten. Warum kriegen die Leute beim Coronavirus hysterische Ängste? Weil irgendeiner gesagt hat, es gibt noch kein Medizin. Das ist die Wurzel davon. Oh je, eine Krankheit, gegen die es kein Medikament gibt. Und da sind schon welche gestorben dran. Jetzt, dann kannst du statistisch kommen und kannst sagen, an anderen Krankheiten sterben viel mehr Menschen. Das nützt aber nichts, weil Hysterie ist nicht rational. Darüber denken die Leute nicht nach, sondern das ist irgendwas, keiner rettet mich. Einheit bringt Glaube. Einheit bringt den Glauben, dass Gott seinen Sohn gesandt hat als Retter. Das ist das, was wir hier predigen. Wir glauben, dass Gott seinen Sohn gesandt hat als Retter. Als einen Retter vor Coronaviren, als einen Retter vor Krankheiten, als einen Retter von Sünde, als einen Retter von unendlicher Verlorenheit. Ich glaube, dass wenn wir in Einheit vorangehen, dass Menschen diesen Glauben fassen können. Normalerweise machen wir am ersten Sonntag des Monats Abendmahl. Heute haben wir kein Abendmahl. Machen Sie deswegen Coronavirus? Nein, sondern weil das Programm schon so voll war mit Kindersegnungen und allem. Verstehe den Punkt, so denken Menschen. Oh, dem gebe ich jetzt nicht die Hand, da könnte ja was passieren. Oh, Christus in mir. Was kann da schon passieren, weißt? Glaube, dass Gott seinen Sohn gesandt hat als Retter für diese Welt. In dieser Welt sind wir erfüllt und umgeben von Bedenkenträgern. Kennt ihr Bedenkenträger? Also da muss man aber auch bedenken und das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen und wir müssen unbedingt Folgendes noch bedenken. Und diese ganzen Bedenken sind so sehr bedrückend und sehr schwierige Sachen halt so. Ich finde, wir sollten Hoffnungsträger sein. Vinyard Speyer sollte bekannt dafür sein, dass sie Hoffnungsträger sind und nicht Bedenkenträger. Ich könnte dazu mal Amen sagen. Amen. Danke. Okay, was bringt Einheit noch? Herrlichkeit. Das klingt richtig gut. Vers 22 und Vers 24. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Wow, Jesus eins mit seinem himmlischen Vater, Herrlichkeit erlebt. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Christus sagt, und das ist ziemlich mysterisch, mystisch? Weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls, wow, echt, wir haben Herrlichkeit. Schau mal so um dich herum. Ja, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Wie sieht Herrlichkeit aus? Hey, Herrlichkeit sieht so aus, dass Gott was macht. Also das finde ich herrlich. Wenn Gott was macht, dann ist es herrlich. Und ich habe, da betet Jesus für seinen, an seinen himmlischen Vater und sagt, ich bete, dass sie die Herrlichkeit, die ich schon habe, in sich haben und dass sie diese Herrlichkeit sehen. Dass wir das erleben, was Gott schon in uns hineingelegt hat und dass wir es erleben ganz konkret. Ich finde es herrlich, wenn eine zerbrochene Ehe wiederhergestellt wird. Ich finde es herrlich, wenn desaströse finanzielle Umstände wiederhergestellt werden. Das ist die Verheißung, die Jesus hier setzt. Das ist die Kraft, die er uns gibt. Ich finde es herrlich, wenn ein todkranker Mensch wieder gesund wird. Ich finde es herrlich, wenn ein verlorener Mensch zu Jesus kommt und sagt, okay Jesus, mein Leben ist Mist. Ich weiß, du kriegst es hin. Ich folge jetzt lieber dir. Es ist herrlich, dass sie meine Herrlichkeit schauen. Wir haben bereits Herrlichkeit empfangen und wir werden diese Herrlichkeit sehen. Einheit entsteht, wenn wir in dieselbe Richtung schauen. Da kommt auch gleich Herrlichkeit, wenn die Eltern sich wieder darum kümmern, voll gut. Einheit entsteht, wenn wir in dieselbe Richtung schauen. Wohin schauen wir? Ich habe es schon ausführlich erklärt. Natürlich, wir schauen auf Gott. Johannes 17, Vers 26. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Die letzte große Verheißung. Was bringt Einheit? Dann wird Gottes Liebe uns erfüllen. An der Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die kommt nicht, weil wir uns zusammenreißen und jetzt nett sind zueinander. Nett sein ist nicht Liebe. Also nett sein, das können viele. Ich wünschte mir mehr, aber... Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Ich habe ihnen gezeigt, guck mal, da ist mein Name. Guck mal, da lang geht's, da in die Richtung, dieselbe Richtung. Und ich werde ihnen noch mehr kundtun. Ja, Jesus, ich will noch mehr herausfinden, wie du bist. Guck mal, jetzt steht schon da oben. Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, die Liebe, mit der Gott seinen Sohn Jesus geliebt hat, jetzt auch in uns sei. Was für eine unfassbare, bedingungslose Liebe. Dann wird Gottes Liebe uns erfüllen. Wenn diese Liebe in uns so lebt, wird die Welt erkennen, dass wir Gottes Kinder sind. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.